Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Nein, nein und nochmals nein. Ein Paukenschlag. Die Schweizer Stimmberechtigten wollen keine Managed Care.
Die einen Ärzte dafür, die anderen dagegen. Das Problem schwierig. Schlussendlich hat sich der Patient für den Status quo entschieden.
Sie wollen kein steuerbefreites Bausparen.
Das Stimmvolk hat sich nicht von uns überzeugen lassen.
Und sie wollen auch nicht über alle Staatsverträge abstimmen.
Das Volk hat ja die Initiative in den Boden gestampft.
Wir bringen die genauen Resultate, die Reaktionen und wir fragen, wie es jetzt in der Gesundheitspolitik weitergeht. Dann schalten wir nach Griechenland, wo heute ein neues Parlament gewählt wird, mit Folgen für ganz Europa und schließlich Ägypten. Dort entscheidet sich, wer künftig Präsident wird, ein Islamist oder ein Mann des alten Regimes. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzler. Das Volk hat gesprochen und das Ergebnis ist überdeutlich. Alle drei eidgenössischen Vorlagen wurden wuchtig abgelehnt. Besonders deutlich ist die Abfuhr bei der Managed Care Vorlage. 76% Nein. Susanne Schmucke fasst die Resultate zusammen.
Das Nein zur Gesundheitsreform kam nicht überraschend, wohl aber die Deutlichkeit. Kein einziger Kanton hat die Managed Care Vorlage angenommen. Wuchtig war die Ablehnung etwa in der Watt mit 91% Nein. Noch vergleichsweise tief war der Nein-Anteil in den Kantonen St. Gallen, Schwyz und Thurgau mit je rund 66%. Auch die Bausparinitiative hatte keine Chance. Sie wollte Steuererleichterungen für jene, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Nur 31% sagten Ja. Noch am meisten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Genf mit 46%. Eine Niederlage erlitt schließlich die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Ihr Volksbegehren, Staatsverträge vors Volk, wurde von 75% der Stimmenden abgelehnt. Das Nein fiel in allen Kantonen deutlich aus. In der Waadt, in Neuenburg, Jura und Freiburg lag der Nein-Stimmenanteil bei über 80%. Noch am meisten Zuspruch gab es im Tessin, wo 38% ein Ja auf den Zettel schrieben. Die Stimmbeteiligung am heutigen Abstimmungssonntag lag bei rund 38%.
Wir schauen uns die Ergebnisse gleich etwas genauer an, zuvor aber weitere Resultate aus Kantonen und Gemeinden in den Nachrichten des Tages. Und die hat Angelique Welchli.
In den Kantonen Zürich und Luzern bleibt es bei den Ladenöffnungszeiten beim Alten. In Zürich müssen die Geschäfte an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben mit den bisherigen Ausnahmen. Die FDP-Initiative wurde mit 70% abgelehnt. Wer im Kanton Luzern samstags einkaufen will, muss dies auch künftig vor 16 Uhr tun. Das Stimmvolk will keine längeren Ladenöffnungszeiten, auch nicht vor Feiertagen. Weiter werden im Kanton Zürich Unternehmen nicht noch mehr von Steuern befreit. Es ging um Ausfälle von mehr als 120 Millionen Franken. Sodann wird ein Ökosteuerbonus auf umweltfreundliche Autos eingeführt. Ob ein Fahrzeug als schadstoffarm betrachtet wird, hängt neu auch vom Gewicht ab. Wertvolle Landwirtschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung müssen stärker geschützt werden. Die Volksinitiative der Grünen wurde angenommen. Sogenannte Fruchtfolgeflächen, die nicht eingezäunt sind, dürfen somit nicht mehr überbaut werden. Das Gesetz zur Spitalplanung und Finanzierung bleibt unverändert in Kraft. Nicht den Hauch einer Chance hatte schließlich die Initiative, welche Privatschulen vom Staat finanziell unterstützen lassen wollte. Für das baselstädtische Stimmvolk kommt eine erneute Steuersenkung für Unternehmen nicht in Frage. Parlament und Regierung unterlagen knapp. Zurzeit wird in Basel bereits ein Steuersenkungsprojekt umgesetzt. Die Baselbieterstimmenden haben den Sparvorschlag der Regierung klar abgelehnt. Sie wollen nicht, dass es für sie künftig schwieriger wird, die Gesundheitskosten von den Steuern abzuziehen. Den anderen drei Sparvorlagen wurde zugestimmt. Im Kanton St. Gallen wird den Bewohnern von Alters- oder Behindertenheimen das Taschengeld nicht gekürzt. Gegen den Beschluss des Kantonsrats war das Referendum ergriffen worden. Die Heimbewohner erhalten weiterhin 530 Franken im Monat, um damit ihre persönlichen Auslagen zu bezahlen. In der Stadt St. Gallen müssen junge Leute unter 25 Jahren auch künftig zahlen, wenn sie in der Agglomeration den Zug oder Bus benutzen. Winterthur hat einen neuen Stadtpräsidenten, Michael Künzle von der CVP. Er setzte sich deutlich durch gegen seine Herausforderin von der SP, Yvonne Beutler. Beutler zieht aber in die Regierung ein. Wer den zweiten vakanten Regierungssitz einnimmt, entscheidet sich in einem zweiten Wahlgang Ende August. Der neue Stadtpräsident von Luzern heißt Stefan Roth. Der bisherige CVP-Finanzdirektor erhielt im zweiten Wahlgang deutlich mehr Stimmen als SP-Sicherheitsdirektorin Ursula Stemmer. Roth stammt aus dem eingemeindeten Vorort Litau. Neu in den Luzerner Stadtrat gewählt wurde die grünliberale Manuela Jost. Im Raum Luzern kann das größte kantonale Verkehrsprojekt aller Zeiten realisiert werden, der Umbau des Seetalplatzes in Emmen. Das Projekt kostet 190 Millionen Franken. Wer im Thurgau Gewinn erzielt, weil sein Land in die Bauzone aufgenommen wird, muss künftig einen Fünftel des Mehrwerts an den Staat abgeben. Weiter dürfen große Parkplätze bei Einkaufszentren nicht mehr gratis sein und die Einkaufszentren werden zwingend an den öffentlichen Verkehr angebunden. Der Kanton Solothurn erhält ein neues Spital. Der Kredit von 340 Millionen Franken wurde deutlich gut geheißen. Das neue Bürgerspital Solothurn soll bis in 7 Jahren fertiggestellt sein. Im Kanton Schwyz werden die Leistungen für Ehepaare und Familien in der Krankenpflegeversicherung leicht verbessert. Das Aargauer Stimmvolk hat die Volksinitiative für eine sichere Aargauer Kantonalbank deutlich abgelehnt. Die SP wollte in der Verfassung festschreiben, dass die Kantonalbank zu 100% im Besitz des Kantons bleibt. Die Waadt regelt die Sterbehilfe gesetzlich als erster Kanton der Schweiz. Angenommen wurde der Gegenvorschlag zu einer Initiative der Sterbehilfeorganisation Exit. Damit wird die Sterbehilfe in Spitälern und Heimen unter der Bedingung zugelassen, dass der sterbewillige Patient unheilbar krank und voll urteilsfähig ist. Der Kanton Genf soll mehr Krippenplätze für Kleinkinder erhalten. Der Gegenvorschlag zu einer Initiative kam durch. Finanziert werden sollen die zusätzlichen Plätze von den Gemeinden und vom Kanton. Im Kanton Neuenburg können Sparmaßnahmen nicht mehr so leicht beschlossen werden. Neu braucht es dafür im Parlament eine Mehrheit von 60%. Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stopp dem Sozialabbau» wurde knapp angenommen. Deutlich abgelehnt hat der Kanton Neuenburg das neue Elektrizitätsversorgungsgesetz. Es wollte die Stromkonsumenten dazu verpflichten, pro Kilowattstunde einen halben Rappen zu bezahlen für einen kantonalen Energiefonds. Die Stimmenden in der Stadt Zug wollen mehr bezahlbare Wohnungen. Knapp 52% haben überraschend Ja gesagt zur Volksinitiative «Wohnen in Zug für alle». Die Initiative will den gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern und günstige Wohnungen erhalten. In der Region Olten ist ein Projekt zur Fusion von 4 Gemeinden gescheitert. Dagegen schließen sich im Bündner Schanfigg 7 Gemeinden zur neuen Gemeinde Arosa zusammen. Und eine allerletzte Meldung vom Abstimmungs- und Wahlsonntag. Neuer Landammann von Davos wird der freisinnige Tarcisius Kawietzl. Der ehemalige Präsident des HC Davos und Altnationalrat setzte sich klar durch. In Chur wurden nur 2 Kandidaten in die Stadtregierung gewählt, Doris Kawietzl-Hitzper von der SP und neu Urs Marti von der FDP. In der Tour de Suisse ist die Entscheidung erst in der allerletzten Etappe gefallen und es gab 2 Premieren. Rito Held.
Als erster Portugiese in der Geschichte der Tour de Suisse gewann Rui da Costa die Tour de Suisse. In der abschließenden Königsetappe verteidigte da Costa seinen knappen Vorsprung in der Gesamtwertung. Den Tagessieg holte sich Tanel Kangert, der als erster Radfahrer aus Estland eine Etappe an der Tour de Suisse gewann. Im Tennis hat Roger Federer den Finale in Halle eher überraschend verloren. Federer unterlag dem deutschen Tommy Haas 6:7 und 4:6. Ebenfalls nicht wunschgemäß lief es Tom Lüthi in der Motorrad-WM. In der Moto2-Klasse wurde Lüthi in Silverstone lediglich 8. Den Sieg holte sich Pol Espargaro. Perfekt lief es dagegen Marcel Fessler, der erneut das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewann. Der Schweizer verteidigte zusammen mit André Lotterer und Benoît Treluier den Titel aus dem letzten Jahr. Und an der Fußball-Europameisterschaft können heute Abend alle vier Teams der Gruppe B noch eine Runde weiterkommen. Deutschland spielt gegen Dänemark und braucht als einziges Team lediglich ein Unentschieden, um sicher weiterzukommen. Holland spielt gegen Portugal. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.
Das Wetter. Auch morgen ist es ziemlich sonnig. Gegen Abend kann es besonders über den Bergen einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.11 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Ostschweiz ist die Hauptstrasse zwischen dem Schwegalbpass und Urnäsch wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Dann Stau oder stockender Verkehr vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Im Berner Oberland auf der A8 Richtung Spiez zwischen Wilderswil und Derligen West. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern. In Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern stockender Verkehr, daher auch auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel.
Sie hören Echo der Zeit mit einem Schwerpunkt zu den Abstimmungen. Das dreifache Nein in der Schweiz. Was waren die Gründe und bleibt nun alles wie es ist? Nein, sagen die Anhänger und Gegner der Managed Care. Sie haben schon neue Vorschläge im Köcher. Dann griechische Nöte und ägyptische Wehen. In beiden Ländern wird heute gewählt und beide Male werden Weichen gestellt. Fragt sich nur, ob zum Guten. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Ein Nein zur Managed Care war erwartet worden, aber dass gleich über drei Viertel der Stimmenden die Vorlage Bach abschickten, das ist happig. Die Befürworter stehen vor einem Scherbenhaufen. Philipp Burkhardt hat mit Innenminister Alain Berset gesprochen.
Herr Bundesrat Berset, das war Ihre erste Abstimmung in der Landesregierung, gleich die erste Niederlage. Ärgert Sie das?
Nein, es geht mir gut, wissen Sie, das geht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist einfach, was müssen wir jetzt tun für unser Gesundheitssystem? Es gab eine Reform auf dem Tisch, eine Reform, dass das Parlament hat darüber während 8 Jahren gearbeitet, die Kompromisse gefunden. Das ist jetzt abgelehnt worden durch das Volk, das zur Kenntnis genommen. Aber sehr rasch kommt die Frage, wie gehen wir weiter? Das ist sicher eine wichtige Frage, weil wir brauchen auch Anpassungen in unserem Gesundheitssystem für die Sicherheit, für die Qualität, für die Patientinnen und Patienten.
Haben Sie sich vielleicht sogar heimlich gefreut, weil vor ein paar Monaten als Ständerat waren Sie auch gegen die Vorlage?
Nein, ich habe mich nicht gefreut. Ich bin sicher, dass es war ein möglicher Schritt, und der Bundesrat hat das immer so gesagt, es war ein möglicher Schritt in die richtige Richtung für die Versorgung und für die Verbreitung der Netze. Es ist jetzt abgelehnt und wir müssen jetzt andere Schritte finden, weil es ist auch nicht gut, wenn ein Gesundheitssystem sich blockiert. Wir müssen einfach mehrheitsfähige Reformen bringen und das wird auch meine Arbeit sein in den nächsten Jahren.
Es wurde sehr deutlich abgelehnt, 3/4. Ist es nicht schwierig überhaupt in diesem Bereich irgendetwas zu reformieren? Offenbar will das Volk einfach keine Experimente.
Es ist schwierig. Es wird auch so bleiben, das weiß ich. Und es ist schwierig einfach, weil mit Gesundheitssystem, wir sprechen über Themen, die alle betreffen. Alle Leute fühlen sich zu Recht betroffen mit dem Gesundheitssystem. Und damit sind auch die Reformen schwieriger als in anderen Bereichen. Man braucht dafür Vertrauen. Man braucht dafür ausgewogene Lösungen und auch man muss auch fähig sein zu zeigen, dass diese Schritte positiv für die Patientinnen und Patienten sind.
Sie haben im Abstimmungskampf gesagt, man könne 1 Milliarde sparen mit dieser Vorlage. Jetzt ist sie tot, das heißt, jetzt wird alles teurer.
Das ist klar, dass wir haben heute eine Möglichkeit verloren, diese Prämienanpassungen in jedem Herbst zu dämpfen, oder? Diese Möglichkeit ist jetzt verloren worden, aber okay, das ist kein Thema mehr ab heute.
In der Vorlage war auch der verfeinerte Risikoausgleich, dass die Kassen nicht mehr nach jungen Versicherten jagen. Wollen Sie diesen Teil der Vorlage irgendwie retten oder noch einmal bringen?
Wir müssen sehen. Wissen Sie, es gibt eine sehr heterogene Gemeinschaft oder Mannschaft, die dieses Nein gewonnen hat. Und diese verschiedenen Akteure haben schon heute auch viele Projekte neu auf den Tisch gelegt. Einfach, man muss das erinnern, ein Projekt, eine Idee, kann nur interessant sein, wenn sie auch mehrheitsfähig im Parlament und vor dem Volk ist. Ob Risikoausgleich allein mehrheitsfähig ist, werden wir das noch sehen.
Glauben Sie nicht?
Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich sehe einfach, dass es war nötig, im Parlament ein Paket zu schnüren, damit es gibt eine Mehrheit für alle diese Maßnahmen. Und das werden wir sicher prüfen.
Ein anderes Problem ist, der Zulassungsstopp für Spezialärzte ist ausgelaufen auf Ende Jahr. Da gibt es ja schon wieder Stimmen, die sagen, man müsse das wieder einführen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Es ist sicher ein Thema für die nächsten Monate. Das Parlament hat das letzte Jahr noch den Zulassungsstopp nicht verlängert, weil er hat auch gesagt, ja, wir haben jetzt die integrierte Versorgung. Es ist auch eine Möglichkeit, das Gesundheitssystem zu steuern, aber das ist jetzt weg vom Tisch. Und sicher andere Pläne, andere Projekte wieder in der Politik kommen und Zulassungsstopp gehört dazu.
Also das bringen Sie wieder?
Nein, es wird ein Thema sein.
Wir haben eine Chance verpasst, die Gesundheitskosten zu senken, meint also Bundesrat Alain Berset. Bei mir im Studio ist jetzt Dominik Meyer von der Inlandredaktion. 76% haben Nein gesagt zur Managed Care. So wuchtig hat man das nicht erwartet. Was waren die Gründe?
Ja, da ist ein gewaltiger Sog entstanden Richtung Nein. Ich hatte in den letzten Wochen den Eindruck, dass die Befürworter ein Stück weit bereits resigniert haben. Sie hatten es schwer. Die Reform ließ sich nicht einfach auf den Punkt bringen. Sie war komplex, aber nicht nur das. Die Argumente für Managed Care, die spielen auf einer abstrakten Ebene. Dass chronisch Kranke zum Beispiel besser behandelt würden in Ärztenetzwerken, ist so ein Argument. Und auch wie stark Managed Care für breite Bevölkerungskreise die Kosten tatsächlich senken kann, das ist und war eben umstritten. Die Argumente waren schwierig zu vermitteln, sie waren umstritten und hinzu kam vor allem, dass die Gegenseite geschickt auf das Thema freie Arztwahl setzt, also auf die Aussage, dass diese Wahl bedroht sei.
Eben die freie Arztwahl, das war der große Trumpf im Abstimmungskampf. Und das, obwohl doch jeder Sechste in der Schweiz schon jetzt freiwillig bei einem solchen Ärztenetzwerk versichert ist. Ein Widerspruch?
Ja, eben, dieses Sechstel ist freiwillig in Managed Care Netzwerken und dieses Sechstel zahlt denselben Selbstbehalt wie alle anderen, die normal versichert sind. Und mit der Reform, mit Managed Care, wären die Managed Care Versicherten bevorzugt worden beim Selbstbehalt. Das ist ein Unterschied, aber ganz generell hat das nicht den Ausschlag gegeben. Die Debatte über die freie Arztwahl, die hatte etwas Irrationales. Auch Normalversicherte können heute den Arzt nicht immer frei wählen. Auf dem Land zum Beispiel, da fehlt ja schlicht die Auswahl und im Spital gibt es die freie Arztwahl ja nur für Zusatzversicherte. Es ging nicht nur um Fakten, sondern ich würde sagen eher um ein Gefühl, das viele Leute haben. Sie wollen das Gefühl haben, dass wenn sie krank werden, sie alle Optionen haben, alle Ärzte und Therapien ihnen offen stehen. Und die Nein-Kampagne hat auf diesen wunden Punkt den Finger gelegt und Ängste und auch Unsicherheiten geschürt.
Ja, und dann kam natürlich dann noch dazu, dass die Ärzte untereinander selbst auch enorm zerstritten waren.
Das kam hinzu, aber ich denke, die gegnerischen Ärzte, die hatten hier, die waren lauter, die hatten das Übergewicht.
Gesundheitsvorlagen, die haben es ja generell schwer an der Urne, trotz aller Klagen über zu hohe Krankenkassenprämien. Sind sie einfach zu kompliziert?
Das spielt eine Rolle, wir haben davon gesprochen, aber sicher nicht die Hauptrolle. Klar ist, wenn sich die Ärzte, und hier war es eben wirklich die lautere, die größere, die Mehrheit, gegen eine Reform aussprechen, dann ist ja eine Abstimmung kaum zu gewinnen. Das zeigt auch die Vergangenheit. Es gibt weitere solche Veto-Mächte sozusagen in der Gesundheitspolitik. Die Krankenkassen gehören dazu. Man muss aber auch ganz grundsätzlich und vielleicht provokativ fragen, ob die Leute überhaupt eine große Reform wollen. Im Gesundheitswesen. Die Prämien, die steigen Jahr für Jahr, das ist klar, das ärgert, aber umgekehrt will sich niemand einschränken im Gesundheitswesen. Also zahlen die, die es vermögen, einfach Jahr für Jahr mehr Prämien und die anderen, die es nicht vermögen, erhalten Prämienverbilligung vom Staat. Das funktioniert, in Anführungs- und Schlusszeichen. Es ist einfach teuer und kostet Jahr für Jahr mehr Steuergelder.
Stichwort Jahr. 8 Jahre lang hat das Parlament um diese Vorlage gerungen und schon gibt es wieder neue Rezepte, vom Ärztestopp bis zur Einheitskasse. Wie geht's nun weiter?
Ich möchte hier kurzfristige und längerfristige Reformideen, die heute aufs Tapet kamen, trennen. Über die kurzfristigen haben wir ja im Gespräch mit dem Gesundheitsminister schon einiges gehört. Da geht es um den Risikoausgleich. Das war Teil der Managed Care Reform und ich denke, obwohl jetzt Herr Berset im Interview etwas skeptisch war, ich denke, das kommt wieder aufs Tapet und das hat Chancen im Parlament, dass man diesen Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen, den wir mal verfeinern, verbessern, dass das ins Parlament und auch durchs Parlament wieder kommt. Und auf der kurzfristigen langfristigen Ebene bleibe ich immer noch, gibt es noch die Frage des Zulassungsstopps für Spezialärzte. Seit Anfang Jahr können alle Spezialärzte, die das wollen, eine Praxis eröffnen in der Schweiz, und sehr viele tun das, und das kommt teuer. Ich denke, auch hier zeichnet sich kurzfristig für eine kleinere Reform eine Mehrheit ab, dass man das wieder beschränkt.
Also kurzfristig tut sich offenbar sehr, sehr viel, und langfristig?
Ja, heute habe ich eher den Eindruck gehabt, dass die Parteien für langfristige, für die großen Würfe ihre alten Lieblingsrezepte wieder auftischen. FDP und SVP etwa, die rufen nach mehr Wettbewerb. Sie wollen den Vertragszwang aufheben. Das heißt, die Krankenkassen, die sollen frei wählen können, mit welchen Ärzten sie überhaupt zusammenarbeiten wollen. Die SVP geht heute noch weiter und sagt, man solle doch die Leute gar nicht mehr zwingen, überhaupt eine Krankenkasse zu haben. Beide Vorschläge sind extrem umstritten. Gegen beide werden sich die Ärzte wehren. Über ihr Gewicht haben wir bereits gesprochen. Die Linke umgekehrt, die will genau das Gegenteil. Nicht mehr, sondern weniger Wettbewerb und mehr staatliche Steuerung. Stichwort Einheitskrankenkasse. Heute hat sie eine weitere, eher neue Idee lanciert. Chronic Care, ein neuer Mechanismus, der auch umstritten ist. Ein Mechanismus für die Behandlung von chronisch kranken Patienten, von teuren Patienten.
Die alten Grabenkämpfe in der Gesundheitspolitik tun sich also wieder auf. Die SP setzt nun, Sie haben es erwähnt, auf eine neuere Idee, das sogenannte Chronic Care. Geraldine Eicher weiß, worum es genau geht.
Chronic Care, das neue Stichwort, lässt selbst den Präsidenten der Schweizer Ärzte, Jacques Döhaller, rätseln.
Was ist das?
Der Aha-Effekt kommt bei der Erläuterung. Chronic Care will eine spezielle Versicherung für chronisch Kranke. Diese Idee hatte schon der frühere Gesundheitsminister Pascal Couchepin unter dem Titel Hochrisikopool eingebracht. Die Idee, teure und chronische Krankheiten wie etwa Diabetes und Herzleiden sollen in einen Pool ausgelagert werden. Die regulären Kassen müssten diese Kasse für chronisch Kranke solidarisch mit Geld speisen. SP-Nationalrätin Silvia Schenke will so die Kassen entmachten und Kosten sparen.
Die hohen Kosten, die entstehen ja durch die Menschen mit chronischen Krankheiten. Also wenn man diese Patientinnen und Patienten besser versorgt, dann wird ein großer Teil der Kosten wegfallen, die heute anfallen.
Denn niemand wolle attraktiv sein für teure Patienten, und deshalb würde sich heute auch keine Krankenkasse für gute Behandlungen von chronisch Kranken einsetzen. Mit dem Geld im Pool könnten dann bessere Behandlungsmodelle für die chronisch Kranken entwickelt oder Spezialisten beigezogen werden, sagt die Sozialdemokratin Jacqueline Fehr.
Das ist einfach eine öffentlich-rechtliche Institution, sei es ein Hochrisikopool oder in der umfassenden Variante eine Einheitskasse, die bessere Variante als ein Konkurrenzsystem privater Krankenkassen.
Eine Reform sei zwar nötig, sagt FDP-Ständerat Felix Gutzwiller, aber nicht diese. Denn die Krankenkassen hätten schon mit einem Rückversicherungssystem eine solidarische Lösung für teure Patienten. Der Pool würde die Kassen nur dazu verleiten, potenziell kostenträchtige Patienten möglichst loszuwerden.
Dann werden Sie sehen, dass die Versuchung groß ist, die Kosten und die Spitaltage noch etwas zuwarten zu lassen. Dann kommt man über die Schwelle und kommt in den Großrisikopool.
Der frühere Gesundheitsminister Pascal Couchepin hatte den Hochrisikopool vor Jahren eingebracht, um den Krankenkassen die Jagd auf junge, gesunde Versicherte zu vergällen. Seither wurden Verbesserungen erzielt, die nächsten sind schon eingeleitet. Nun bringe ein Pool nichts mehr. Es wäre nichts anderes als eine staatliche Krankenkasse für chronisch Kranke, sagt SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Der Reformvorschlag sei nichts anderes also als eine Hintertüre für die SP auf dem Weg zu ihrem Ziel, einer einzigen Krankenkasse, der Einheitskasse.
Der würde an sich die Einheitskasse vorwegnehmen, und das kann ja nicht das Ziel sein einer solchen Maßnahme, die chronisch Kranke in einen besonderen Pool nimmt.
Die Gegner schmunzeln übrigens ob dem Titel Chronic Care. Für sie heißt die Idee schon Comic Care.
Das war Geraldine Eicher. Bei mir ist immer noch Dominik Meyer, der Inlandredaktor, der diese Vorlage begleitet hat und betreut hat. Chronic Care, das tönt ganz toll. Es wäre quasi ein erster Schritt in Richtung Einheitskrankenkasse, sagt Toni Bortoluzzi von der SVP. Ist damit der weitreichende Vorschlag nicht schon fast wieder gestorben?
Ich denke generell, dass er geringe Chancen hat. Diese Idee der SP geht Richtung Verstaatlichung, Richtung Steuerung durch den Staat mit diesem Pool. Und das weckt gewaltigen Widerstand im bürgerlichen Lager, ist nicht mehrheitsfähig im Parlament. Und vor allem gibt es ja eine politische Alternative für das Problem, das beschrieben wurde, das Chronic Care beheben möchte, den besseren Risikoausgleich zwischen den Krankenkassen. Wir haben darüber gesprochen. Und hier stehen die Chancen viel besser, dass das wieder ins Parlament kommt und eine Mehrheit erhält, das Element, das ja auch in der Managed Care-Vorlage gewesen wäre.
Das waren Einschätzungen von Dominik Meyer. Jetzt zur Staatsvertragsinitiative der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Sie hatte an der Urne nicht den Hauch einer Chance. Satte 75% lehnen es ab, über sämtliche Staatsverträge obligatorisch abstimmen zu müssen. Warum? Inlandredakteur Sascha Buchbinder auf Spurensuche im konservativen Lager.
Der erwartete emotionale Abstimmungskampf der freiheitsliebenden Eidgenossen gegen den Bundesrat, er blieb aus. Es war ein flauer Kampf. Erst als die Stimmen ausgezählt wurden, kam etwas Dramatik auf.
Das Volk hat ja die Initiative recht eigentlich in den Boden gestampft, man muss es so sagen.
Triumphiert Pirmin Bischoff, einer der Köpfe hinter der Nein-Kampagne. Mit knapp 25% gelang es der AUNS nicht einmal, das SVP-Lager für sich zu gewinnen. Entsprechend zerknirscht klingt SVP-Nationalrat und AUNS-Präsident Pirmin Schwander. Da wäre eine Aussprache im nationalkonservativen Lager nötig.
Es zeigt sich deutlich, dass auch innerhalb der SVP keine Mobilisation stattgefunden hat. Und ich denke, das müssen wir genau analysieren.
Denn offiziell hatte die SVP beschlossen, die AUNS zu unterstützen. Im Abstimmungskampf aber hielt sich die Partei zurück. Wurde die AUNS verraten? SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz weist jede mit Verantwortung zurück. Es sei Sache der AUNS, über die Bücher zu gehen. Für Amstutz ist klar.
Ja, es war die Initiative der AUNS. Es war nicht eine Initiative der SVP. Wir haben über die Delegiertenversammlung diese Initiative unterstützt. Aber unsere Schwerpunkte haben wir anders festgelegt.
Die SVP verzichtete auf eine millionenschwere Abstimmungskampagne und ortet nun den Grund für die Niederlage des eigenen Lagers in der millionenschweren Kampagne der Gegner. Falsch, sagt Gerold Bührer, Präsident von Economy Suisse. Eine teure Kampagne sei gar nicht nötig gewesen, deshalb habe der Verband das eigene Budget sogar gekürzt. Auch ihn habe überrascht, dass die AUNS ganz allein kämpfen musste.
Wir haben vor allem auch seitens der SVP, die ja doch einstimmig die Unterstützung beschlossen hat, ein größeres Engagement erwartet.
Über die Gründe könne er nur rätseln. Denkbar, dass die SVP früh erkannte, dass dieser Kampf nicht zu gewinnen war. Möglich auch, dass der einst mächtigen AUNS heute wirtschaftlicher Sachverstand fehle.
Ob der Umstand, dass die AUNS kaum oder wenig Vertreter hat, im Kreise der Wirtschaft, ja, das ist sicher kein Vorteil.
Fest steht, dass die AUNS mit ihrer ersten Volksinitiative kläglich gescheitert ist. Fest steht außerdem, auch die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus, denn die AUNS will gegen die Steuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien das Referendum ergreifen. Die Staatsvertragsinitiative sei zu abstrakt gewesen. Beim Referendum werde nun alles anders, weil zwei Reizworte die nötigen Emotionen garantierten.
Hier geht es um eine konkrete Vorlage, nicht mehr abstrakt. Es geht um Steuern, es geht um Deutschland und ich denke, da ist zu gewinnen.
Meint AUNS-Präsident Pirmin Schwander. Ob die AUNS diesmal richtig liegt? Die SVP-Führung jedenfalls hat bereits beschlossen, die Finger von diesem Thema zu lassen. Das Referendum müsse die AUNS selbst ergreifen.
Sascha Buchbinder. Der Traum vom eigenen Haus, den gibt's noch immer. Aber wenn es ums staatlich geförderte Bausparen geht, da sind die Schweizerinnen und Schweizer skeptisch. Bereits zum zweiten Mal innerhalb dreier Monate haben sie einen entsprechenden Vorschlag bachab geschickt. Beinahe 69% und alle Kantone sagten Nein zur Initiative des Hauseigentümerverbands. Damit ist die Idee des Bausparens endgültig vom Tisch. Roland Wermelinger.
Es war kein schöner Sonntag für Hans-Rudolf Gysin.
Jawohl, ich gebe zu, ist ein harter Schlag für mich.
Der langjährige frühere FDP-Nationalrat hat jahrzehntelang für die Idee des Bausparens gekämpft, ohne Erfolg. Nur in seinem Kanton Basel-Land konnte er vor 20 Jahren ein Bausparmodell initiieren. Allerdings nur auf Zeit, denn mit dem heutigen Entscheid des Schweizer Stimmvolks ist es bald auch im Baselbiet vorbei mit Bausparen.
Bausparen. Schade, dass es auch heute so deutlich untergegangen ist.
Weshalb will das Volk keinen steuerfreien Sparbatzen für den Kauf der eigenen vier Wände zulassen? In einem wohlhabenden Land mit der europaweit tiefsten Wohneigentumsquote von knapp 40%. Eine Rolle gespielt hat, dass das Volk innert 3 Monaten zu praktisch derselben Frage zweimal an die Urne gerufen wurde, gibt Hans Egloff zu. Der SVP-Nationalrat wird in einer Woche zum neuen Präsidenten des Hauseigentümerverbands gewählt.
Das war für uns bestimmt mit ein Killer, so frei nach dem Motto Zwängerei. Jetzt haben wir doch schon vor 3 Monaten darüber abgestimmt.
Auch die Finanzdirektoren sind froh. Sie befürchteten Steuerausfälle für die Kantone in der Höhe von mehreren 100 Millionen Franken. Während der Hauseigentümerverband es nicht verstehen kann, warum die Mieterschaft ihr Geschenk nicht annahm, ist die Mieterschaft überzeugt, dass das Geschenk eben keines war für sie, sondern eines für die, die es gar nicht brauchen. Reiche, Begüterte, die es sich leisten können, Sparbeträge auf die Seite zu legen. Für Anita Tanay, die Präsidentin des Deutschschweizer Mieterverbands, ist außerdem klar, die Wohneigentumsquote ist nichts, was Mieterinnen und Mieter wirklich interessiert.
Wir haben eine Wohnungsnot, wir haben eine Mietzinsnot, die Mietzinse bei Neuvermietungen schnellen in die Höhe. Das sind die echten Probleme, die wir haben.
Wir sind eben ein Volk von Mietern und das ist gut so, stimmt CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin bei. Auch sie hatte die Bausparvorlage vehement bekämpft. Ein Haus für möglichst viele, dafür habe es in der kleinen Schweiz gar keinen Platz.
Gerade diese verschiedenen Initiativen im Bereich Landschaftsschutz, Zweitwohnungen, Raumplanungsgesetz, die zeigen, dass wir eigentlich sorgfältig mit unserem Boden umgehen müssen und nicht möglichst viele neue Einfamilienhäuser in der Natur draußen bauen sollten.
Das Thema Bausparen ist vom Tisch. Das fordern die Gegner und versprechen heute die Initianten. Trotzdem bringt der Hauseigentümerverband bereits im Herbst seine nächste Initiative an die Urne. Es geht dann um die Abschaffung des Eigenmietwerts für ältere Hausbesitzer. Auch diese Vorlage wird es nicht leicht haben.
Das war Roland Wermerlinger. Er setzte den Schlusspunkt hinter unserer Berichterstattung zu den nationalen Themen. Der Kanton Waadt, er spielt Vorreiter. Als erster Kanton der Schweiz regelt er die Sterbehilfe per Gesetz. Die Stimmberechtigten hatten die Wahl zwischen einer Initiative der Sterbehilfeorganisation Exit und einem Gegenvorschlag der Regierung. Sie stimmten mit 61% für den Gegenvorschlag. Die Initiative, die allen Insassen in öffentlichen Pflegeheimen ohne Wenn und Aber ein Recht auf Sterbehilfe gewähren wollte, die ging der Mehrheit zu weit. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson.
Sterbehilfe ja, aber. Im Kanton Waadt ist ab heute die Sterbehilfe gesetzlich erlaubt, unter gewissen Bedingungen. Bevor sie eingeleitet werden kann, muss der behandelnde Arzt die Urteilsfähigkeit des Sterbewilligen klären. Zudem muss der Patient den Sterbewunsch über einen längeren Zeitraum konstant geäußert haben und er muss an einer unheilbaren Krankheit leiden. Dann und nur dann muss eine Pflegeinstitution im Kanton Waadt dem Wunsch einer Person zu sterben Folge leisten. All diese Barrieren waren nicht vorgesehen im Initiativtext von Exit. Für den Waadtländer Gesundheitsminister Pierre-Yves Maillard war die Initiative zu offen formuliert.
C'est un peu trop simple. Et nous avons identifié les problèmes que ça poserait et on a pu convaincre la population de fixer un texte avec des garde-fous. Et je crois que c'était la bonne approche.
Maillard ist vom heute angenommenen Gesetz überzeugt. Die Barrieren waren notwendig, sagt er. In einem Punkt geht der Gegenvorschlag aber weiter als die Initiative. Denn er betrifft auch Spitäler und nicht nur öffentliche Pflegeheime. Trotz allem bleibt der heutige Entscheid ein Projekt contre-cœur. Denn am liebsten hätte die Regierung gar nicht erst über dieses Thema abstimmen lassen. Zu heikel die Frage, die schlussendlich jeder für sich selbst beantworten muss. Ohne die Initiative, sagt Maillard, wäre das Gesetz wohl nicht zustande gekommen. Insofern ist der heutige Entscheid auch ein halber Erfolg für Exit. Ob Exit nun in anderen Kantonen eine ähnliche Initiative lancieren will, ist noch nicht entschieden. Laut Bernhard Sutter, Vizepräsident von Exit in der Deutschschweiz, gäbe es keinen Handlungsbedarf, da über die Hälfte der Pflegeheime in der Deutschschweiz die Sterbehilfe bereits zulässt. Offenbar plant aber der Kanton Zürich ein Gesetz, das die Sterbehilfe regeln soll. Das bestätigte der Zürcher Justizdirektor Martin Graf gegenüber der NZZ am Sonntag. Ob sich Zürich an der Regelung des Kantons Waadt orientieren will, wird sich zeigen. Pierre-Yves Maillard meinte dazu, dass das Gesetz ja jetzt zur Einsicht offen stehe.
Es ist 18 Uhr und gut 34 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. Und nach so viel Schweiz schauen wir ins Ausland, nach Athen, Brüssel und nach Kairo. Alles wartet auf das große Beben in Griechenland. Doch ob es wirklich kommt und falls ja, wie stark, darüber entscheiden heute die Griechen und Griechinnen selbst. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen. Erste Hochrechnungen gibt's um 20 Uhr unserer Zeit. Ich bin jetzt verbunden mit Corinna Jessen. Sie arbeitet als freie Journalistin in Athen. Corinna Jessen, sind schon erste Trends durchgesickert?
Ja, wir haben die ersten Trendergebnisse bereits vorliegen und da zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Wirklich ein ganz knappes Rennen zwischen den Konservativen und der radikalen Linksallianz. Es geht da um Differenzen von 1 bis 0,5%. Und es geht jetzt, alles hängt jetzt davon ab, wer tatsächlich dann die erste Partei wird. Denn das griechische Wahlsystem sieht ja einen Bonus von 50 Sitzen für die erste Partei vor.
Es bleibt also spannend bis zum Schluss. Aber wenn Sie sagen, die konservative Nea Demokratia und das Linksbündnis Syriza, das sieht ein bisschen danach aus, als könnten sich die Ergebnisse von der letzten Wahl vom 6. Mai wiederholen.
Das ist richtig. Also wenn wirklich die Konservativen die erste Partei werden und diesen Bonus bekommen von 50 Sitzen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie eine Regierung bilden können mit den Sozialisten und der gemäßigten Linken. Wie es aussehen wird, wenn die Syriza die 50 Sitze als Bonus bekommt, muss man auch abwarten. Das hängt auch sehr davon ab, welche Sitze die gemäßigte Linke bekommen wird, denn sie wäre die einzige, mit der es einen Kompromiss geben könnte.
Alexis Tsipras, der Chef des Linksbündnisses, er hat seinen Landsleuten versprochen, die Sparauflagen der EU zu stoppen und die griechischen Schulden nicht zurückzuzahlen. Falls er gewinnt, wird er das wirklich durchsetzen oder ist das mehr so ein bisschen rhetorisches Wahlkampfgetöse gewesen?
Er wird sicherlich in irgendeiner Form einen Schritt zurück machen müssen, denn auch ihm ist nicht daran gelegen, dass tatsächlich kein Geld mehr fließt aus Europa. Er hat ja auch immer wieder betont, er will nicht zurück zur Drachme, er will in Europa bleiben. Die große Frage ist jetzt, ob er als Verhandlungspartner in Europa anerkannt wird und etwas durchsetzen kann, ohne dass es zum Bruch kommt.
Stichwort Schicksalstag. Selten ist ja eine Parlamentswahl mit derart viel Nervosität beobachtet worden, weltweit kann man sagen. Wie viel spüren Sie in Athen selbst davon?
Man hat diese Anspannung den ganzen Tag über gespürt und die Anspannung ist jetzt auch jetzt nicht gewichen. Es ist eine gewisse Lähmung. Man hat ja eigentlich kein klares Ergebnis bisher. Die Spannung hält also an und der Druck von außen, der wird sehr genau wahrgenommen. Hier in Athen sind auf dem zentralen Syntagma-Platz fast mehr ausländische Fernsehteams als Bürger. Bloß bei den Griechen kommen diese ständigen Aufrufe der letzten Tage, man solle doch bitte vernünftig wählen und bitte mehr oder weniger durch die Blume nicht Tsipras wählen, eher gegenteilig an. Das stärkt nur eine Trotzreaktion, dass man sagt, man lässt sich nichts vorschreiben.
Vielen Dank, Corinna Jessen. Ich denke, wir hören uns wieder in einer Stunde, dann wissen wir vielleicht schon mehr. Corinna Jessen ist freie Journalistin in Athen. Besonders gespannt wartet man natürlich in Brüssel auf das Ergebnis, denn je nach Ausgang der Wahl muss die EU ihre Krisenpläne anpassen. Urs Bruderer, jetzt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was heißt es dann für die EU, falls es wirklich so ausgehen würde, beide Parteien, eigentlich die Konservative und das linke Bündnis, gleich stark wären?
Ich denke, das wäre ein nicht sehr willkommenes Ergebnis, nicht nur in Brüssel, sondern auch in allen Hauptstädten der Länder, die den Euro haben. Die größte Gefahr, denke ich, ist eigentlich die, dass sich das wiederholt, was wir bei den letzten Wahlen hatten, nämlich, dass keine Regierung gebildet werden kann, dass keine Koalition sich findet, die mehrheitsfähig und einigermaßen stabil wäre, mit der man dann anschließend weiter verhandeln könnte. Und dieses Szenario ist derzeit ja offenbar nicht unwahrscheinlich.
Also besser eine extrem oder eine klar linke Regierung als gar keine?
Ich denke, ja, das sagt so niemand, vor allem vor den Wahlen nicht, weil man hätte dann natürlich lieber die Partner, die man bis jetzt hatte, weil die sich ein bisschen klarer zum Programm bekennen, das man mit Griechenland im Prinzip ausgehandelt hat. Aber auch Nea Demokratia sagt ja, sie wolle das Programm neu verhandeln. Und Tsipras sagt umgekehrt, er wolle im Euro drinbleiben. Also das sind im Prinzip beide Signale, die heißen, man kann verhandeln. Aber um verhandeln zu können, braucht man einen starken Regierungspartner in Athen. Das ist das Wichtigste.
Eben, die Griechen sind sparmüde, sie sehen keine Fortschritte mehr. Müsste da jetzt Brüssel nicht etwas nachgeben, den Druck, ganz egal wer gewinnt, nach diesen Wahlen leicht lockern?
Vor diesen Wahlen hat das niemand gesagt, aber hinter vorgehaltener Hand hat man es hin und wieder mal gehört. Ja, da liegt schon noch ein bisschen was drin. Nicht, das Programm ist ja zweiteilig. Einerseits geht es da um Sparauflagen. Bis dann und dann müsst ihr euer Defizit um so und so viel gesenkt haben. Da ist ein ganz scharfer Fahrplan abgemacht worden. Andererseits hat es da Reformauflagen drin. Ihr müsst euer Steuersystem endlich zum Funktionieren bringen. Ihr müsst euren Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger ausrichten. Ihr müsst die Privilegien oder Pfründe, die gewisse geschützte Berufsleute genießen, schleifen und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei den Reformauflagen, da ist nicht viel Luft drin. Da wird man kaum nachgeben. Man wird den Griechen sagen, jetzt müsst ihr euren Staat ganz grundsätzlich restrukturieren und reformieren. Bei den Sparzielen, da ist noch Luft drin, zumal man weiß, dass im Prinzip die Sparziele, die man sich vorgenommen hat, schon jetzt nicht mehr erreichbar sind. Also da ist Raum für Nachverhandlungen, denke ich.
So viel für den Moment. Urs Bruder in Brüssel, warten wir ab, was sich genau in Athen tut. Und wir gehen gleich weiter zum nächsten Brennpunkt, nach Ägypten. Auch dort ist die Verwirrung, die Unsicherheit groß, seit das Parlament aufgelöst wurde und nun das Militär wieder das alleinige Sagen hat. Heute können die ägyptischen Stimmberechtigten zumindest entscheiden, wer ihr künftiger Präsident wird. Mohamed Mursi, der Moslembruder, oder Ahmed Shafik, der letzte Regierungschef unter Mubarak. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera, finden viele. Irene Meyer in Kairo, bis um 22 Uhr können die Ägypterinnen und Ägypter abstimmen. 2 Stunden länger als geplant. Ist denn der Andrang an der Urne wirklich derart blamabel?
Man könnte so sagen, aus dem ganzen Land wird eine sehr tiefe Stimmbeteiligung gemeldet. Die Gewerkschaft der Richter spricht von nur gerade 15% oder sogar noch weniger. Offizielle Zahlen haben wir noch keine, aber man kann sagen, grundsätzlich scheint der Boykottaufruf der revolutionären und liberalen Bewegungen befolgt zu werden. Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden diese Wahl zwischen dem alten Regime und den Islamisten als eine Zumutung. 16 Monate nach der Revolution, bei der gegen 1000 Aktivisten getötet und unzählige verwundet wurden.
Eine Farce sei es, hört man auch häufig, und jetzt diese miserable Stimmbeteiligung. Welchem Kandidat käme denn das eher zugute?
Das kann man nicht sagen. Es gibt zur Stunde auch keine Trends. Viele gehen von einem sehr knappen Rennen zwischen Ahmed Shafik, dem Mubarak-Premier, und dem Muslimbruder Mohamed Mursi aus. Aber eine so tiefe Stimmbeteiligung wäre eine sehr deutliche Botschaft an beide. Denn wenn der Präsident nur von einer ganz kleinen Minderheit der Ägypter gewählt werden sollte, dann hätte er praktisch keine Legitimation. Ich glaube, viele Wähler von Hamdin Sabahi boykottieren diese Wahl. Sabahi ist der linke Nasserist, der die Revolution repräsentiert und der überraschend in der ersten Runde auf den 3. Platz kam. Sabahi hat gesagt vor diesem Wahlgang, es sei moralisch nicht zu verantworten, Ahmed Shafik zu wählen.
Trotzdem, gestern haben Sie erzählt, dass gerade Minderheiten wie die Christen zum Beispiel eher für Shafik sind, weil der sie schützen könnte.
Ja, das bestätigt sich auch heute. Die Minderheiten, vor allem die Christen, wählen Shafik. In allen christlichen Quartieren Kairos und in anderen Städten des Landes hört man das.
Jetzt hat Ägypten also bald wieder einen Präsidenten, aber ist denn mittlerweile überhaupt klar, welche Befugnisse er hat, so ohne Parlament?
Absolut nicht. Die Ägypter haben keine Ahnung, welche Macht der Nachfolger Mubaraks hat. Es herrscht ein totales Gesetzes- und ein Verfassungsvakuum im Land. Jetzt gibt die Militärjunta bekannt, sie wäre innerhalb der nächsten 48 Stunden eine sogenannte Verfassungserklärung veröffentlichen. Darin wird sie wohl eigenmächtig die Kompetenzen des Präsidenten festlegen bzw. ihre eigene Macht definieren, und sie wird auch selber eine verfassungsgebende Versammlung bestimmen, die dann das Grundgesetz, die Verfassung des Landes, schreiben soll. Das sind ja alles Dinge, für die eigentlich das Parlament zuständig wäre, aber das gibt es nicht mehr hier in Kairo.
Ganz kurz noch, den regierenden Militär sind die Muslimbrüder ein Dorn im Auge. Unter Mubarak wurden sie jahrzehntelang verfolgt. Könnte sich diese Geschichte wiederholen?
Das könnte sich, viele unabhängige Experten fürchten, dass die Muslimbrüder stark unter Druck kommen könnten, dass ihre Parlamentarier die Immunität verlieren und dass sie wieder vor Gericht und im Gefängnis landen könnten.
Das waren Auskünfte und Einschätzungen von unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Sie ist zurzeit in Kairo. Sie hörten das Echo der Zeit am Abstimmungssonntag. Verantwortlich waren Monika Oetli, Lukas Schmutz und Peter Maurer. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.